Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe eben als Lesungstext diesen Text aus dem 1. Korintherbrief vorlesen lassen, wo auch der Vers drin vorkommt, den ich Ihnen schon eingangs eingeschärft hatte. 1. Korinther 12, 7. Genau, sehr gut. 1. Korinther 12, 7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Gedeihen. So, ich fange aber ganz woanders an. Ich will Ihnen am Anfang eine Beleidigung zumuten. Hören Sie mal gut hin. Sie wissen ja, dass in Deutschland der Großteil der Bevölkerung älteren Alters ist. Ne? Ich glaube, das mittlere Alter in Deutschland ist irgendwo bei so Mitte 40 oder so. Ne? Also die Hälfte der Bevölkerung ist älter als Mitte 40. Es gibt in Deutschland ja eine ganz, ganz klare Vision des Lebens. Eine Hoffnung, eine Sehnsucht, eine Erwartung des Heils, die alles gut macht. Alle streben darauf hin. Sie wissen, was das ist. Das ist die Rente. Ah, endlich. Es ist auch nicht mehr lang. Und dann kann man endlich. Und dann ist nicht mehr. Und dann ist man auch frei. Und verdient hat man es ja auch. Ich habe noch nicht einen einzigen Ruhestand mitbekommen, der nicht wohlverdient gewesen sei. Also es wird immer hervorgehoben. Wohlverdient. Also meine Güte, was haben wir alle ein schweres Leben, dass wir unbedingt die Rente herbeisehnen, endlich nicht mehr müssen, endlich nichts mehr tun. Aber es geht nicht nur um Leute, die schon in den 60ern sind. Also auch wenn man gerade sein Abitur hinter sich gebracht hat, sind Menschen auch der Meinung, jetzt hätten sie verdient, auch nie wieder sich so hart anstrengen zu müssen. Weil das war so heftig. Und dann ist aber vorbei. Dann ist vorbei. Und da muss man nie wieder. Also wir haben, oder viele von uns, haben offenbar das Gefühl, sich anzustrengen, ist im Leben irgendwie doch nur das Zweitbeste. Das Beste ist, wenn man einfach frei hat. Wenn man nichts mehr muss und sich auch einfach hängen lassen kann und das bei bestem Gewissen. Das wäre eigentliches Leben. Und alles andere, notwendiges Übel. Und jetzt sage ich euch mal was. Bei Jesus gibt es keinen Ruhestand. Wie, das heißt, bei Jesus müssen wir immer weiter? Ja. Das ist ja eine Frechheit. Was erlaubt sich dieser Jesus? Dass da nie irgendwann mal gut ist und wir danach einfach frei haben. Also, sowas. Tja, dienen. Einer unserer Grundwerte, wie wir behaupten in der Gemeinde, dienen. Nicht nur als notwendiges Übel, weil Dinge halt erledigt werden müssen, sondern weil wir sagen, nee, wenn du das richtig verstanden hast und auch natürlich, wenn es in den richtigen Zusammenhängen passiert, dann hat sich einbringen und den anderen dienen etwas damit zu tun, dass du selber deine Lebendigkeit spürst. Du tust etwas, was dir entspricht und der andere empfängt etwas, was ihm entspricht und andersherum. Die anderen dienen ja auch wiederum dir. Und in diesem Dienen, in diesem sich füreinander einbringen, geschieht etwas Großartiges. Da blüht alles auf. So ist es gedacht. Und das ist meine Botschaft. Wir müssen das Dienen, dieses Wort Dienen und in der Gemeinde einen Dienst tun, das müssen wir zuallererst befreien von dem Missverständnis. Von dem Missverständnis, dass Mühe und Arbeit eigentlich lieber vermieden werden sollte und man am besten frei haben will. Natürlich gibt es Dinge und auch Tätigkeiten, die uns belasten. Das ist richtig. Aber liebe Geschwister, wenn Gemeinde sich für euch so anfühlt, dann läuft was grundsätzlich schief. Wenn du den Eindruck hast, in der Gemeinde, die wollen immer, dass ich noch dies und die fragen immer, könntest du nicht noch hier? Und dann seufzen die immer und sagen, ach, wir haben ja niemanden, kannst du nicht? Und du fühlst dich davon immer nur eigentlich belastet, ausgebeutet, selber nicht gesehen, verzweckt, instrumentalisiert, dann sollst du aufbegehren. Dann komm zu deinen Pastoralpersonen oder zu deinem Gruppenleiter und sag, du, ich verstehe ja, dass man sich einbringen soll, aber ich erlebe das hier immer nur als Druck. Ich erlebe das gar nicht als was zu mir gehört. Das, wozu du mich wieder hast überreden wollen, Das kann es so noch nicht sein. Da müssen wir noch mal drüber reden. Denn die Behauptung ist, da wo der dienende Gott mit uns gemeinsam dient, da wird Dienen uns zum Aufblühen bringen und uns zu unserer Freiheit führen. Und wenn es anders läuft, dann läuft es falsch. Und wenn deine Gemeinde es nicht hinkriegt und du dich da immer unter Druck fühlst und du schon sagst, oh, dem und dem laufe ich besser nicht über den Weg, der fragt wieder, und, machst du jetzt? Oder der jammert dann wieder, ach, nächste Woche muss ich schon wieder und keiner hilft mir. Dann fühle ich mich immer schon so unter Druck. Wenn das deine Gemeinde ist, dann such dir eine andere. Ehrlich. Wenn Gemeinde sich als Last anfühlt, glaube ich, dass da geistlich etwas nicht stimmt. Dann ist es nicht der Heilige Geist, nicht der Geist Jesu, der da regiert. Und deshalb möchte ich gerne mit euch dem richtigen Verständnis von geistlichem Dienst auf die Spur kommen, immer wieder neu. Denn ich fürchte, es reicht nicht, es einmal vor 30, 40 Jahren verstanden zu haben. In der Bibel gibt es ein Gleichnis, ich möchte es jetzt nicht weit entfalten, ich möchte nur darauf verweisen, weil es berühmt ist in diesem Zusammenhang der Gaben und des Einbringens. Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und ich weise nur kurz darauf hin. Unser deutsches Fremdwort Talent im Sinne einer Begabung kommt aus dieser Bibelstelle. Denn eigentlich ist Talent kein deutsches Wort. Es ist ein altgriechisches Wort für einen großen Geldbetrag. Also da sind wir so in Millionengröße. Ja, so. Ein Talent Silber war ein bestimmtes Gewicht, so ein bestimmter Silberbarren. Ganz, ganz viel Wert, ganz, ganz viel Geld. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus, mit dem Himmelreich, mit dem Reich Gottes ist es so, wie mit einem vermögenden Herrn, der seinen Vertrauten, seinen Dienern, große Vermögenswerte anvertraut und dann geht er weg, er ist lange Zeit weg und er hat ihnen sein Vermögen anvertraut. Und dann sind das drei verschiedene, denen hat er nach ihrer Fähigkeit hat er ihnen zugeteilt und der eine macht damit ein Geschäft und verdoppelt das Geld, der andere macht damit ein Geschäft und verdoppelt das Geld, der dritte vergräbt das Silber an einem sicheren Ort und holt es erst wieder raus, als der Herr zur Abrechnung kommt. Und ich dachte ja immer, ach, in diesen Gleichnissen von Jesus, da der Arme und Schwache und der sich nicht traut, der kriegt dann immer Tröstung und Streicheleinheiten. Was habe ich mich gewundert? Als ich dieses Gleichnis zum ersten Mal las, der sich nichts traut und der sein Silber einfach vergräbt, der kriegt richtig Rüffel. Dem sagt der Herr, du hast es echt verbockt. Der sagt nämlich, oh, ich wusste ja, dass du ein strenger Herr bist und dass du etwas erwartest, wo du selber nicht gearbeitet hast und so. Ich habe mich nicht getraut, ich habe es aber gut aufbewahrt. Hier ist es. Es fehlt nichts. Hier hast du, was dir gehört. Und der Herr sagt, ach ja, du wusstest also, dass ich ein strenger Herr bin und da einsammle, wo ich selber nichts ausgestreut habe. Wenn du das schon gewusst hast, hättest du es wenigstens zur Bank bringen können, damit ich Zinsen kriege. Du hast nicht verstanden, worum es geht, sagt ihm der Herr. Wenn wir das Anvertraute und das Dienen vor allem als Last sehen und Angst haben, oh, und es kann so viel schief gehen, dann haben wir nicht verstanden, was für ein Herr das ist. Er ist natürlich kein strenger Herr. Das war das Missverständnis dieses Dieners in dem Gleichnis. Gott ist natürlich kein strenger Herr, sondern er ist ein Herr, der es ernst meint mit dem, was er uns zutraut. Lasst uns Dienen in der Gemeinde nicht von dem Missverständnis her sehen, es ist Last und irgendwann bin ich aber auch frei. So hat Gott es nie gemeint. Gott ist ein Herr, der uns viel zutraut und das meint er wirklich ernst. Wenn wir dieses Missverständnis überwunden haben, dann möchte ich einen zweiten Punkt für euch betonen oder mit euch betonen. Wenn du in der Gemeinde den anderen dienst und die dir, dann wirkt da der Heilige Geist. Die einen sagen jetzt, ja klar, ja, was sonst? Ja, wissen wir doch, was sonst? Die anderen sagen, ja, was hilft das für die Tätigkeit? Die Mühe habe ich ja trotzdem. Ob der Pastor jetzt sagt, das sei der Geist, am Ende sind es meine Hände, die die Arbeit machen müssen. Und was macht es für einen Unterschied? Ihr Lieben, wenn ihr Christen seid, wenn ihr an Jesus glaubt, wenn ihr glaubt, dass Gott irgendwie der Sinn der ganzen Welt ist, dann macht es einen erheblichen Unterschied. Dass wir eben nicht nur ein Verein sind, in dem Menschen Dinge tun, sondern dass hier Gott in uns lebt und etwas tut. Indem du in die Gemeinde etwas einbringst, gibst du Gott Raum, in dir zu wirken. Glaubst du das? Manche glauben es. Gut, gut. Manche glauben es. Das ist das eigentlich richtig steile Versprechen, was Paulus im ersten Korintherbrief gibt, da in Kapitel 12 und anderswo, dass er sagt, ihr werdet das erleben. Wenn ihr das ernst nehmt, dass es nicht nur menschliches Abarbeiten von Dingen ist, wenn ihr ernst nehmt, dass hier Gott am Werk ist, dann werdet ihr erleben, wie ihr das Heiligtum Christi seid. In euch lebt er, durch euch macht er einen Unterschied. Und du wirst als einer, der sich einbringt und dem auch die anderen wiederum dienen, wirst du erleben, ich bin so beschenkt. Ich werde so verändert. Ich bin schon wieder Gott begegnet. Dabei habe ich bloß in der Gemeinde geholfen. Und ich bin schon wieder Gott begegnet. Darum geht's. Und mit dieser Sorgfalt und auch durchaus mit dieser Ehrfurcht sollst du der Gemeinde und deinem Platz darin begegnen. Nimm's nicht auf die leichte Schulter, wenn jemand fragt, ah, kannst du da und da mal helfen? Das ist auch schön, wenn du dem einfach hilfst, dann freut der sich und es ist gut. Aber hab im Hinterkopf auch immer diese Wahrnehmung, hier darf ich mitwirken an Gottes Heiligtum. Gott wirkt durch mich. Wow. Es bin nicht nur ich, der hier gefragt ist. Gott kommt in mir zur Sprache. Und deshalb sage ich immer so gerne, jeder Christ ist Charismatiker. Ja? Jeder Christ hat Geistesgaben, jeder Christ ist vom Geist ergriffen, jeder Christ hat was, was er einbringen soll. Übrigens, Charisma heißt Begnadung. Und das biblische Wort von den Charismen, ja, wenn wir dieses Fremdwort so nehmen, eigentlich verstehen wir dann nicht, was es heißt. Gott begnadet uns, und zwar jeden, mit irgendwas. Wir sind alle Charismatiker, wenn wir Christen sind. Ob wir wollen oder nicht. Aber wenn Gottes Geist dich begnadet, dann hast du Charismen, Gnadengaben. So, und deshalb, ich nehme an, wenn ich euch so angucke, den meisten ist das klar, von vielen von euch weiß ich, dass sie sich in der Gemeinde einbringen. Dann sagt es den anderen, die nicht da sind. Das ist ein wichtiges Prinzip. Dass Gott durch jeden wirkt. Es gibt in der christlichen Gemeinde keine Zuschauer. Ist auch nicht klar, ne? Weil das sieht immer so aus. Ihr sitzt da in so Bänken und hier vorne ist eine Bühne. Das kennen wir. Das ist wie im Stadion oder wie im Theater oder wie vorm Fernseher. Da sitzt das Publikum und da wird die Show geboten. Das kennen wir. Der Zuschauer ist nicht verantwortlich. Verantwortlich ist der, der auf der Bühne steht. Der muss was liefern. Missversteht uns nicht. Die Sitzordnung hier ist nur ein bisschen unglücklich. Es ist nicht die Wahrheit. In der christlichen Gemeinde gibt es keine Zuschauer. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Gedeihen. In jedem. Dieser Vers ist mir deshalb so wichtig. 1. Korinther 12, Vers 7. Weil da das alles drinsteckt. In jedem offenbart sich nicht irgendwas, sondern der Geist. Und zwar zum Gedeihen. Zu dem, wo am Ende alle merken, ja, das soll so sein. Das ist gut. Ich erlebe hier die gute Gegenwart Gottes. Vergiss das nicht und streck dich danach aus. Jetzt ganz zum Schluss noch die Frage, wie strecke ich mich denn konkret danach aus? Wie geht das konkret, wenn ich die Gaben Gottes Wirken in mir irgendwie entdecken und da rankommen möchte und mich einbringen will in die Gemeinde? Was denkst du? Was denkst du, braucht die Gemeinde? So um dich herum, die Christen, die du so erlebst. Was denkst du, brauchen die? Guck einfach mal hin. Oft ärgern wir uns über irgendwas und sagen, ach, hat hier schon wieder niemand, meine Güte, kann ja nicht sein. Oft ärgern wir uns über was, das heißt, da fällt uns was auf, was uns wichtig ist. Vielleicht wärst du jemand, der es besser kann. Dann ärgere dich nicht nur, oh, wieso hat hier schon wieder niemanden, sondern frag mal. Sag mal, mir ist aufgefallen, ich habe da eine Idee. Darf ich mal? Das wäre eine Möglichkeit. Wenn du hoch engagiert bist, dann guckst du, wo du dich ärgerst und fragst, darf ich mal? Anderer konkreter Schritt wäre, was denken deine Mitchristen? Vielleicht bist du in einer Gruppe oder in einem Team, vielleicht bist du einfach mit jemandem in deiner Familie im Gespräch. Du kannst mal fragen, du sag mal, ich wollte mich jetzt nochmal neu mit dem Thema meiner Gaben und meines Dienens beschäftigen. Was denkst du? Was wird gebraucht? Frag mal andere. Wähle natürlich weise. Frag nicht jemanden von dem du schon weißt, der wird gleich sagen, du kannst mir da und dabei helfen, ich suche schon seit Jahren jemanden. Frag den nicht, denn der hat einen so engen Fokus, der sieht ja gar nicht dich, der sieht nur seine Not. Also frag nicht einfach irgendwen, aber frage Christen in deinem Umfeld, du sag mal, ich wollte noch mal nachdenken über Gaben und Dienen und so. Was denkst du, was fehlt? Und ich gebe dir einen ganz konkreten Auftrag mit für so Nachdenken und Fragen. Weißt du, wer dein persönlicher Ansprechpartner in der Gemeinde ist, um über deine Gaben und dein Mitwirken zu reden? Hast du so jemanden? Wenn dir jetzt niemand einfällt oder die dir einfallen, irgendwie nicht geeignet erscheinen, dann sage ich dir, so jemanden solltest du haben. Wir sollten alle in der Gemeinde jemanden haben, der uns so gut kennt, dass er uns einschätzen kann und der uns so sehr würdigt, dass er uns gerecht werden kann, den wir offen und ehrlich und trotzdem entspannt fragen können, du sag mal, ich habe da lange nicht drüber nachgedacht, so meine Gaben und wo ich mich einbringe, sag mir mal, was denkst du? Und geh mit dem ins Gespräch. Vielleicht hast du das vor 40 Jahren mal mit Pastor Steffen gemacht und der hat gesagt, du machst jetzt das und das. Und das machst du seit 40 Jahren. Kann sein. Es gibt so Leute hier. Dann ermutige ich dich, frag doch alle 10 Jahre mal wieder. Also nur, damit man sich wieder so ein bisschen auf seinem Weg orientiert. Man entwickelt sich ja auch. Was ich sagen will ist, das Thema mit den Gaben ist ein lebendiges Thema der Gemeindeentwicklung und der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe so den Verdacht und die Befürchtung, dass wir auf dem Auge ein bisschen blind sind. Wir finden es toll, wenn Leute kommen und wenn sie in irgendeinem Team mitmachen und dann vergessen wir sie. Und wenn du 30 Jahre hier jeden Sonntag sitzt und 30 Jahre in einem Team die gleiche Aufgabe machst, werde ich dich wahrscheinlich nie fragen, hey, wie sieht's aus mit deinen Gaben und deinem Dienst? Weil wir auf diesem Auge so blind sind. Wir sehen, es läuft, wir fragen nicht weiter. Das ist nicht gut. Macht für euch aus, wer euer christlicher Ansprechpartner ist über eure Begabung und euren Dienst. Und wenn ihr gar keinen findet, ja, dann sind wir Pastoralpersonen die letzte Rückfallebene. Dann müssen wir. Ne? Also dann kommt ihr zu uns und sagt, lieber Herr Pastoralreferent, das war ja gut, was du da gesagt hast, aber so jemanden gibt es für mich nicht. Und dann, ja, dann muss ich Zeit für dich haben und mit dir Gespräche führen und dann gucken wir mal, wie das mit deinen Begabungen aussieht, mit der Gemeinde und mit deinem Dienen. In einem jeden offenbart sich der Geist. zum Gedeihen. 1. Korinther 12, 7. Und Gottes Friede, der höher ist als alles, was wir verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, jetzt und für immer. Amen.